Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend: Keine Fesseln für Großbanken. Sie sollen bei Salären und Boni weitgehend autonom bleiben, so will es der Ständerat. Dazu der Schwerpunkt der Sendung. Der Ständerat hat überdies beschlossen, die kalte Progression jährlich auszugleichen. Nur wegen der Teuerung soll also niemand mehr in eine höhere Steuerstufe kommen. Weiter dann. Nach einem Totalausfall der Stromversorgung auf dem Tessiner SBB-Netz kam es zu stundenlangen Verspätungen im Zugverkehr. Nach 20 Jahren hat die Palästinenserorganisation Fatah erstmals ihre Führung neu gewählt. Wir wollen wissen, ob die Fatah nun auch einen neuen Kurs fährt. Im russischen Nordkaukasus ist schon wieder eine Bürgerrechtlerin ermordet worden. Und in der Sommerserie «Das liebe Geld» – Kopf oder Zahl? Ein Hörkrimi. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Thomas Fuchs, er hat den Nachrichtenüberblick.
Der Ständerat will keine Grenzen setzen für die Löhne von Bankmanagern. Alle Banken sollen die Löhne selber festlegen dürfen. Damit können Manager von Banken, auch von solchen, die vom Staat unterstützt werden, weiterhin mehr verdienen als SBB oder Postmanager. Weiterhin ist unklar, wie der Ständerat Ehepaare in Zukunft besteuern will. Gestern hatte der Ständerat einem Vorschlag zugestimmt, wonach in Zukunft Ehepartner unabhängig voneinander besteuert werden sollen. Heute dann stimmte der Rat aber für ein Teilsplitting, also dafür, dass die Einkommen der Ehepartner zusammengezählt und dann durch einen bestimmten Faktor geteilt werden. Beide Vorschläge wollen die sogenannte Heiratsstrafe mildern. Weil die Einkommen von Ehepartnern zusammengezählt werden, rutschen diese in eine höhere Progressionsstufe und müssen mehr Steuern bezahlen. Ebenfalls um Steuern ging es bei einem weiteren Beschluss des Ständerats. Er will, wie zuvor der Nationalrat, dass bei der direkten Bundessteuer die kalte Progression jährlich ausgeglichen wird. Damit ist der Entscheid definitiv. Von kalter Progression spricht man, wenn Steuerpflichtige allein wegen des Teuerungsausgleichs in eine höhere Steuerstufe gelangen. Sie bezahlen dann mehr Steuern, ohne dass sie sich für ihren Lohn mehr kaufen können. Heute wird die kalte Progression erst ausgeglichen, wenn die aufgelaufene Teuerung 7% erreicht. Eine Strompanne hat am frühen Nachmittag den Zugverkehr im Tessin lahmgelegt. Während einer Stunde ging auf dem Netz der SBB zwischen dem Gotthard und Chiasso nichts. Vier Züge blieben auf offener Strecke stehen, zwei mussten abgeschleppt werden. Die SBB setzte während dem Stromunterbruch Busse ein. Nach der Behebung der Panne kam es im Zugverkehr im Tessin während Stunden zu Verspätungen. Die genaue Ursache für den Stromausfall ist noch nicht bekannt. In Burma ist Aung San Suu Kyi zu weiteren 1,5 Jahren Hausarrest verurteilt worden. Die Oppositionspolitikerin habe gegen die Auflagen ihres Hausarrests verstoßen, befand das Sondergericht. Damit verhindert die Junta, dass Aung San Suu Kyi bei der vorgesehenen Wahl im nächsten Jahr politisch aktiv werden kann. Weltweit wurde die Verlängerung des Hausarrests verurteilt, so auch vom schweizerischen Außendepartement. Die EU kündigte zudem an, die Sanktionen gegen die burmesische Militärregierung zu verschärfen. Die Palästinenserorganisation Fatah hat nach 20 Jahren erstmals ihre Führung neu gewählt. Über 2000 Delegierte gaben an einem Parteikongress in Bethlehem ihre Stimme ab. Das Ergebnis ist klar. In der Organisation von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat in Zukunft eine neue Generation das Sagen. Fast das ganze Zentralkomitee wurde ausgewechselt. Die meisten der neuen Mitglieder haben ihr ganzes Leben in den besetzten Gebieten verbracht, anders als viele bisherige, die vom ausländischen Exil geprägt waren. Im russischen Nordkaukasus ist zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Menschenrechtsaktivistin ermordet worden. Wie ihre Angehörigen melden, sind die Bürgerrechtlerin Sarema Sadulayeva und ihr Mann tot aufgefunden worden. Die beiden waren gestern aus ihrem Büro in Grosny verschleppt worden. Die Frau leitete eine Organisation für Jugendhilfe in Tschetschenien. Die iranische Regierung hat der in Teheran inhaftierten Französin eine bedingte Entlassung angeboten. Die 24-jährige Sprachlehrerin könne das Gefängnis verlassen, wenn sie sich bis zum Ende ihres Prozesses in der französischen Botschaft aufhalte, sagte Irans Botschafter in Paris. Die Französin soll die Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad unterstützt haben. Gemäß einem Justizsprecher sind bei diesen Demonstrationen 4.000 Personen festgenommen worden, 300 sind immer noch in Haft. Thailand liefert den berüchtigten russischen Waffenhändler Viktor But nicht an die USA aus. Der Gerichtshof wies einen entsprechenden Antrag der US-Behörden zurück. Reicht die Staatsanwaltschaft nun nicht innerhalb 3 Tage Berufung ein, kommt But frei. Der als Händler des Todes bekannte But war 2008 in Bangkok verhaftet worden. Die USA werfen ihm Waffenhandel im großen Stil vor. Rennfahrer Michael Schumacher kehrt doch nicht in die Formel 1 zurück. Das teilt der 40-Jährige auf seiner Internetseite mit. Als Grund gibt Schumacher gesundheitliche Probleme an. Die Folgen seines Motorradunfalls ließen nicht zu, dass er für den verunfallten Felipe Massa bei Ferrari einspringe. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.950 Punkten, minus 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.236 Punkten, minus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 53,04 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 08,34. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht ziehen am Jura und am Nordrand der Schweiz teils dichtere Wolkenfelder durch, sonst wird es meist klar. Morgen früh ziehen die letzten Wolkenreste weg, dann gibt es den ganzen Tag und überall viel Sonne. Nur über den Bergen liegen noch wenige Quellwolken. Die Temperaturen steigen im Norden auf 26 Grad, im Wallis und Tessin wird es bis 29 Grad. Am Donnerstagnachmittag hat es vom Jura bis zum Bodensee wieder dichtere Wolkenfelder und am Abend kann es dort stellenweise etwas regnen. Sonst scheint mehrheitlich die Sonne bei warmen 27 Grad.
Hier geht es zunächst um Überlegungen zur passenden Höhe und zur richtigen Größe. Überlegungen, wie sie sich der Ständerat heute gemacht hat, zu den Löhnen von Bankmanagern und dem Klumpenrisiko von Großbanken. Wir fassen die Debatte zusammen und stellen deren Ergebnis in den internationalen Zusammenhang in unserem Schwerpunkt. Dann die Frage, wie neu ist die Palästinenserorganisation Fatah mit der neuen Führung? Weiter ein Blick in den Nordkaukasus, auf den Nährboden für die Attentate gegen Menschenrechtler. Und schlussendlich Kopf oder Zahl, wie ein fröhliches Spiel plötzlich todernst werden kann. Dazu der Krimi in unserer Sommerserie «Das liebe Geld». Der Ärger im Volk über die Milliardenboni bei der UBS, deren Manager die Schweizer Grossbank beinahe in den Ruin trieben, ist gross. Aus dieser Stimmung heraus hatte der Nationalrat mit einer Mehrheit von SP und SVP eine weitgehende Kontrolle der Grossbanken verlangt. Der Ständerat will davon aber nichts wissen und hat die meisten Punkte abgelehnt. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Von den engen Fesseln, die der Nationalrat im März der UBS noch anlegen wollte, wollte der Ständerat heute praktisch nichts mehr wissen. So sprach er sich dagegen aus, dass der Bund im Verwaltungsrat der UBS sitzt, während diese Staatshilfe braucht. Ebenfalls verworfen wurde die Idee, die Löhne der UBS-Manager den Löhnen bei Post und SBB anzupassen, solange der Bund bei der Bank engagiert ist. Zwar müsse der Staat bei den Löhnen der UBS einschreiten können, befand die Mehrheit des Rats, aber er könne nicht die operative Führung der UBS übernehmen und sagen, wer wie viel verdienen solle. Also keine Lohnobergrenze schaffen, dafür ein Kontrollrecht des Bundes einführen. Mit diesem Kontrollrecht soll das Finanzdepartement die Löhne überwachen und auf ihre Angemessenheit überprüfen, solange diese Bank Bundeshilfe erhält. Wie das genau funktionieren soll, darin blieb der Ständerat vage. Die Kleine Kammer folgte also dem Appell von Finanzminister Merz, der mahnte:
Aber wir müssen eben dafür Sorge tragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit dabei garantiert bleibt.
Zudem sprach sich die Kleine Kammer dagegen aus, eine Auftrennung der Banken zu prüfen, um das Klumpenrisiko zu vermindern. Dass man nicht einmal prüfen wolle, ob eine Auftrennung der Bankaktivitäten funktioniere, konnte SP-Ständerätin Anita Fetz gar nicht verstehen.
Offenbar ist die Abhängigkeit von den beiden Großbanken im Parlament schon so groß, dass man nicht mal mehr getraut zu denken und Szenarien zu entwickeln, die vielleicht eine unabhängigere Schweiz von den beiden Großbanken denkbar macht.
Darüber hinaus wollte der Ständerat auch von Fetz' Vorstoß nichts wissen, welcher alle variablen Lohnteile wie Boni, die über den 13. Monatslohn hinausgehen, verbieten wollte, wenn der Staat eine Bank finanziell unterstützt.
Soweit der Bericht von Katrin Hug. Wir haben es gehört, der Ständerat will Großbanken, die Staatshilfe erhalten, nicht an die kurze Leine nehmen. Keine Vertretung des Bundes im Verwaltungsrat, keine Lohnobergrenzen für Manager, keine Sperrkonten für Boni, keine Trennung von Bankaktivitäten zur Verminderung des Klumpenrisikos. Eine Mehrheit des Ständerates will es offenbar der Finanzbranche überlassen, Exzesse und Abstürze, wie wir sie erlebt haben, zu vermeiden. Selbstkontrolle in der Finanzbranche, tut sich da etwas? Das habe ich Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann gefragt.
Bei den Banken vergleichsweise wenig, muss man sagen. Vor allem, wenn man schaut, was die Banken bis jetzt von sich aus getan haben, also ohne Druck von außen oder vom Markt. Wenn wir zum Beispiel die Boni anschauen, da hat die CS vor allem aufgrund des öffentlichen Drucks kleinere Anpassungen vorgenommen und die UBS, die musste ihre Boni fürs 2008 von der Finanzmarktaufsicht FINMA absegnen lassen. Das war so bei der Staatsintervention im letzten Oktober abgemacht worden. Und auch wenn wir die Größe der beiden Großbanken anschauen, die nimmt ab. Seit einigen Monaten, die Bilanzen wurden gekürzt, die Risiken abgebaut. Auch das nicht ganz freiwillig, sondern weil sie es für ihr Überleben tun mussten und tun müssen. Man muss allerdings zur Ehrrettung der Banken auch sagen, dass mehr Eigeninitiative wohl nicht wirklich drin liegt, solange die Schweizer Banken mit anderen Banken im Wettbewerb stehen, die wirtschaften können und dürfen, wie noch vor der Finanzkrise.
Sie haben die Boni erwähnt, da sind neue Regeln für die Schweizer Banken in Diskussion. Schon diesen Freitag läuft eine Vernehmlassungsfrist der Finanzmarktaufsicht ab, also des staatlichen Regulators. Das zeigt doch, auch wenn die Politik, wie jetzt heute der Ständerat, wenig tut, ist der Staat sehr wohl aktiv.
Ja, zumindest die FINMA, diese Finanzmarktaufsicht, sie hat sich das Thema der Boni schon länger auf die Fahne geschrieben. Sie will sie nicht abschaffen, aber sie will die Boni transparenter und nachvollziehbarer machen. Boni sollen zum Beispiel an einen langfristigen Erfolg gekoppelt sein. Sie sollen auch einen Malus enthalten, also wenn es mal schlecht läuft, sollen die Banker auch weniger Geld bekommen und sie sollen nachhaltiger sein. Also man möchte das Ganze etwas längerfristig anschauen. Allerdings sieht auch der Vorschlag der Finanzmarktaufsicht keine fixe Obergrenze vor, so wie das zum Teil von gewissen Politikern verlangt wird. Was am Schluss rauskommt, weiß man noch nicht. Das hängt auch eben von diesem Vernehmlassungsverfahren ab. Aber diese Regeln, die sollen auf jeden Fall ab 2010 gelten für alle Banken und für die UBS schon etwas früher, nämlich schon ab diesem Jahr.
Bundespräsident und Finanzminister Merz bat in der Ständeratsdebatte heute darum, Sorge zu tragen für die Wettbewerbsfähigkeit. Das führt den Blick ins Ausland. Wie sieht es da aus, was Lohnobergrenzen und Bonikontrolle angeht?
Am G20-Gipfel in London haben die Teilnehmer gewisse Empfehlungen mit Grundsätzen zur Boni-Politik verabschiedet. Aber diese Empfehlungen, die sind nicht irgendwelche Gesetze oder die gelten noch nicht wirklich. Die müssen jetzt zuerst in den einzelnen Staaten umgesetzt werden. Und da ist man erst am Anfang. Man könnte auch sagen, es happert ein wenig. Der Wille, diese Regelungen schnell umzusetzen, der fehlt auf jeden Fall in vielen Staaten. Nehmen wir zum Beispiel die USA. Da hat das Repräsentantenhaus Anfang August August tatsächlich schon ein Gesetz verabschiedet. Das sieht übrigens auch eine Lohnobergrenze respektive eine Boni-Obergrenze vor in gewissen Fällen. Es gibt da dann auch wieder Ausnahmeregelungen. Aber dieses Gesetz ist noch nicht durch den Senat durch und es ist auch strenger als der Vorschlag von Präsident Obama selbst. Also da ist noch nicht aller Tage Abend und so geht es eigentlich in vielen Ländern im Moment zu und her. Und dann kommt noch dazu, dass eben mit einem Lohndeckel allein das Problem noch nicht gelöst ist. Es gibt noch viele Schlupflöcher, die gestopft werden müssten. Also da steht noch sehr viel Arbeit an. Persönlich bin ich eher etwas skeptisch, dass am Schluss der politische Wille da ist, die Bonusaufwärtsspirale sozusagen mit einer international einheitlichen Regelung zu stoppen. Denn man muss sich bewusst sein, nur eine internationale Regelung würde den Wettbewerb um Bankangestellte nicht einseitig und zulasten einzelner Banken mit strengeren Vorschriften verfälschen, würde also gleich lange Spieße schaffen.
Reden wir noch über das Klumpenrisiko, also das Risiko, das von sehr großen Gebilden in der Finanzbranche ausgeht. Auch dagegen will der Ständerat keine Maßnahmen. Hier zeigt der Blick ins Ausland, die Finanzinstitute werden immer größer statt kleiner.
Ja, da findet tatsächlich eine paradoxe Entwicklung statt, wenn man so will, vor allem in den USA. Da sind ja im letzten Herbst verschiedene kleinere Banken oder auch große Banken von anderen Banken geschluckt worden, zum Teil in Nacht- und Nebelaktionen, in Notmaßnahmen. Und das hat dann zur Folge, dass die noch übrig gebliebenen Banken noch größer wurden. Allerdings sind auch diese großen US-Banken im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten immer noch kleiner als dies eine UBS oder eine CS ist in Bezug auf die Wirtschaftsleistung der Schweiz. Also wir tragen da eigentlich ein viel größeres Klumpenrisiko mit uns rum. Und das ist und bleibt ein Problem für eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz mit großen Banken wie die UBS und die CS. Deshalb gibt es auch immer wieder Ideen und Vorschläge, wie man das Problem angehen soll. Besonders aktiv ist da zum Beispiel die Nationalbank. Sie schlägt vor unter anderem, dass man Sollbruchstellen einrichten soll, damit wenn ein Teil einer Großbank krank würde, dass man den relativ leicht abtrennen kann. Das bedingt aber, dass die Großbanken da mitmachen und auch intern die Geldflüsse so organisieren, dass man überhaupt solche Notamputationen vornehmen kann. Das ist eine Idee, die weniger weit geht als eben eine ganze Trennung, wie das zum Teil in der Politik jetzt vorgeschlagen worden ist. Es gibt auch weitere Vorschläge. Ich denke, dass die Größe der beiden Schweizer Großbanken ein Thema bleiben wird, auch wenn der Ständerat heute nichts wissen wollte von dieser ganzen Materie.
Die Einordnung von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Es war eine große Aufgabe, welche sich die Fatah gestellt hatte. Die Palästinenserorganisation, einst von Yasser Arafat als Befreiungsbewegung gegründet, hatte in den letzten Jahren stark an Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Und so wollte sie an ihrem Kongress in Bethlehem, dem ersten seit 20 Jahren, ihren Ruf wiederherstellen. Konkret heißt das, verkrustete Strukturen erneuern, Führungspersonal verjüngen. Vor allem Letzteres scheint gelungen. Ins 23-köpfige Zentralkomitee wurden gleich 14 neue Mitglieder gewählt. Ich habe unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer gefragt, ist das eine neue Fatah, die sich da präsentiert?
Nein, das ist keine neue Fatah, bei weitem nicht. Das ist eine Fatah, die sehr, sehr spät, nach Jahrzehnten erst, einen Generationenwechsel vornimmt. Aber es rutschen hier nicht wirklich junge Leute nach, sondern das ist die Generation der 50-Jährigen und es sind nicht unbekannte Gesichter, sondern es sind etablierte, die aber bislang noch nicht an der Spitze der Bewegung standen. Diese Neugewählten aber müssen erst noch beweisen, ob sie anders agieren als die Alten und es ist ganz wichtig, ob sie zum Beispiel weniger korrupt sind. Ich hatte immer den Eindruck, dass die alte Fatah-Elite in einer Luftblase hoch über der Bevölkerung schwebt, ohne Kontakt zum Boden. Es könnte sein, dass nach oder in diesem Kongress nun diese Blase geplatzt ist.
Schauen wir einige dieser neuen Köpfe an, die, wie Sie gesagt haben, gar nicht so neu sind, sondern auch schon ziemlich bekannte. Marwan Barghouti zum Beispiel gilt als Hoffnungsträger, aber er sitzt in Israel im Gefängnis. Wie soll er von da aus Hoffnungen erfüllen können?
Ja, natürlich kann er das nur sehr begrenzt, aber vielleicht täten die Fatah-Leute draußen gut daran, wenn sie mehr auf Marwan Barghouti hören würden. Denn es ist Barghouti in der Gefängniszelle, der pragmatisch und ich glaube auch ein bisschen visionär sehr konkrete, konstruktive politische Wege aufzeigt. Es ist Barghouti in der Gefängniszelle, der mit Hamas und Fatah-Gefangenen zusammen das einzige Programm vorlegt, wie die palästinensische Einheit wieder erreicht werden könnte. Und die palästinensische Einheit, das ist die zentrale Frage für die Palästinenser, die aber erstaunlicherweise an diesem Fatah-Kongress quasi nur als Nebensache behandelt wurde. Das heißt also, Marwan Barghouti ist wichtig für die Palästinenser und viele gehen davon aus, dass er jetzt in die Position gekommen ist, aus der er Präsident Abbas einmal beerben könnte, wenn er denn überhaupt freikommen sollte.
Ein anderer neuer Bekannter, Mohamed Dahlan, Ex-Geheimdienstchef im Gazastreifen, ist eine kontroverse Figur. Ihm wird Folter von politischen Gegnern vorgeworfen. Seine Wahl dürfte vor allem für die andere Palästinenserorganisation, die Hamas, eine Provokation sein und für die Einheit nicht sehr förderlich.
Ja, Dahlan ist der Erzfeind der Hamas, das rote Tuch, keine Frage. Aber Mohamed Dahlan ist auch in vielen weiteren palästinensischen Kreisen sehr umstritten und sehr unbeliebt. Er hat in Gaza eine sehr brutale Rolle gespielt. Er gilt weiterum als sehr korrupt und er war nach der Machtübernahme durch die Hamas im Gazastreifen politisch totgesagt. Und jetzt steigt er ins höchste Fatah-Gremium auf, er, der die palästinensische Spaltung aktiv betreibt. Ich denke, auch dies zeigt den Zustand der Fatah und ihre Zerrissenheit.
Problemlos wiedergewählt wurde Mahmoud Abbas als Präsident. Das ist nicht weiter erstaunlich. Er war ja auch einziger Kandidat. Wieso eigentlich erwächst ihm keine Konkurrenz in dieser gespaltenen Organisation, welche die Fatah ist?
Das hat mehrere Gründe. Die meisten seiner schärfsten Kritiker sind im Exil. Es sind Flüchtlinge, die konnten gar nicht nach Palästina, nach Bethlehem kommen. Dann ist es so etwas wie Tradition hier in der Region, dass man den Reis, den Präsidenten, nicht offen angreift. Kritisiert wird vor allem hinter vorgehaltener Hand. Es hat bei diesem Kongress schon fast einen Aufstand gegeben, als einige Fatah-Delegierte einen Rechenschaftsbericht vom Präsidenten verlangten. Das galt als Ungeheuerlichkeit. Und ein weiterer Grund, denke ich, ist schließlich, dass dieser Kongress als eine Möglichkeit gesehen wird, die potenziellen Nachfolger des 76-jährigen Abbas zu positionieren. Also man rechnet damit, dass Abbas sowieso in den nächsten Jahren sich zurückziehen wird.
Wie steht denn jetzt nach diesem Kongress die Fatah da gegenüber Israel und dem Westen?
Also wenn man das verabschiedete Programm betrachtet, setzt die Fatah Israel gegenüber weiterhin auf den Verhandlungsweg, auf Gewaltlosigkeit. Sie droht aber Widerstand an gegen die Besatzung und Besatzer mit allen völkerrechtlich legitimen Mitteln, wenn diese Verhandlungen zu nichts führen. Die Fatah und Abbas als Verhandlungspartner setzen nun die Gespräche mit Israel aus, solange weitere Siedlungen gebaut werden und geben damit den Ball gleich weiter an die amerikanische Regierung. Sie soll nun Druck machen oder weiter Druck machen auf Israel. Nach diesem Kongress aber bleibt die große Schwäche der Fatah, dass diese Organisation oder Bewegung oder Partei nur eine Hälfte der Palästinenser repräsentiert. Und die Zeit spielt gegen sie. Ich denke, wenn der palästinensische Staat nicht in den nächsten 2-3 Jahren realisiert wird, wenn es nicht zu dieser Zwei-Staaten-Lösung kommt, wird die Fatah entweder zum bewaffneten Widerstand zurückkehren, wie sie es androht in ihrem Programm, oder dann wird sie neben der militanten Hamas überhaupt nichts mehr zu sagen haben.
Das waren Auskünfte und Einschätzungen von Irene Meyer im Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Bis gegen 6:45 geht es hier weiter mit dem gefährlichen Leben von russischen Menschenrechtlern und einem Hörkrimi im Rahmen unserer Sommerserie «Das liebe Geld». Nur gerade 4 Wochen nach dem Mord an Natalia Estemirova sind im russischen Nordkaukasus abermals 2 Menschenrechtler ermordet worden. Nachdem sie gestern verschleppt worden waren, sind Sarema Sadulayeva und ihr Ehemann in der Nacht auf heute im Kofferraum eines Autos tot aufgefunden worden. Sarema Sadulayeva hatte sich in den letzten 15 Jahren vor allem um kriegsversehrte tschetschenische Kinder gekümmert. Peter Gisling aus Moskau.
Mit Schusswunden in Kopf und Brust sind Sarema Sadulayeva und ihr Mann heute in einem Vorort der tschetschenischen Hauptstadt Grozny aufgefunden worden. Menschenrechtler im In- und Ausland sind sprachlos.
Politkovskaya kannte ich. Estimirova und nun Sarema, die ich am besten von diesen drei Menschenrechtlerinnen kannte. Also ich bin wirklich erschüttert.
Die deutsche Juristin Elisabeth Petersen ist Präsidentin des Zürcher Forums für Zeitzeugen und hat den Nordkaukasus mehrmals bereist. Für sie steht fest, mit dem Mord an Sadolajewa sollen weitere Regimekritiker und Menschenrechtler zum Schweigen gebracht werden. Dabei, so meint sie, habe sich die jetzt ermordete Sarema Sudalajewa letztlich vor allem selbstlos für kriegsversehrte tschetschenische Kinder eingesetzt.
Für sie standen die Kinder, die Jugendlichen im Vordergrund. Kinder, die schwerst kriegsverletzt waren, ohne Arme, ohne Beine. Für sie hat sie in Moskau und St. Petersburg Prothesen besorgt. Sie hat ein Ärzteteam aus Deutschland nach Tschetschenien geholt, um diese Kinder, die vom Krieg so schwer gezeichnet waren, operieren zu lassen. Also sie hat sich nie politisch betätigt. Für sie stand ganz im Vordergrund, sich für die Kinder einzusetzen, ihnen zu helfen.
Der Mord an Sadolajewa und ihrem Ehemann füge sich, so Petersen, auch ein in die Liste der Morde an russischen Menschenrechtlern der letzten Monate und Wochen.
Meiner Meinung nach sollen diese Menschen mundtot gemacht werden. Sie sollen nicht darauf den Finger zeigen, was heute noch in Tschetschenien passiert, dass heute nach wie vor Menschen verschwinden und dass auch die Morde, die in den letzten Monaten und Jahren, wie beispielsweise Politkovskaya und Estimirova, die ja erst vor einem Monat umgebracht wurde, dass die auch verschleiert werden und gar nicht weiterverfolgt.
In der russischen Teilrepublik Tschetschenien regiert mit Ramzan Kadyrov ein Präsident, den man nicht zu Unrecht als Gangster bezeichnen kann. Kadyrov hat sich zwar sofort von den Morden an Estimirova und Sadolajewa distanziert, gleichzeitig aber macht er immer wieder deutlich, dass er für Bürgerinnen und Bürger, welche sich für Menschenrechte einsetzen, letztlich nur Spott übrig hat. Eine Haltung, welche im Nordkaukasus den Boden für Attentate an Menschenrechtlern nährt. Und die Regierung in Moskau, sie ist heute quasi Geisel Kadyrovs, weil sie sich mit dem tschetschenischen Regenten verbündet hat und ihm im Gegenzug weitgehend freie Hand gewährt. Trotz regelmäßiger Kritik aus Straßburg. Elisabeth Petersen vom Zürcher Forum für Zeitzeugen.
Russland ist Mitglied im Europarat. Russland wurde 1996 in den Europarat aufgenommen, um den Demokratisierungsprozess voranzutreiben. Menschenrechte gehören zur Demokratie und also mich erschüttert der Zustand dieses Landes sehr.
Sagt die Menschenrechtlerin Elisabeth Petersen im Beitrag von Peter Gisling. Das Geld, das liebe Geld begleitet uns durch den Sommer. Wir beleuchten in unserer Serie die verschiedensten Aspekte jenes Stoffes, welcher scheint's die Welt am Drehen hält und der auch die Fantasie von Krimi-Autoren beflügelt. So haben wir Deutschland-Korrespondent Fritz Dinkelmann gebeten, einen Krimi rund ums liebe Geld zu schreiben. Denn Dinkelmann schreibt nicht nur für Zeitungen und fürs Radio, sondern hat vor kurzem den Politthriller Die Kanzlerin veröffentlicht. Darin plant eine Gruppe namens Cookie und Co. einen Anschlag auf die deutsche Kanzlerin. Zwei der Attentäter tauchen jetzt wieder auf im Hörkrimi Kopf oder Zahl.
Kopf oder Zahl? Immer wieder hatten sie dieses Spiel gespielt. Jenny fragte: Kopf oder Zahl? Und Cookie sagte Kopf. Dann warf Jenny die Münze und immer lag da eine Zahl und nie ein Kopf. Dann lachte sie und Cookie war ihr etwas schuldig, etwas Schönes, Teures, obwohl er fast pleite war. Aber dann sagte sie: Du bist der Kopf, ich brauche Geld, also bitte denk nach und dann sind wir beide glücklich. Cookie zuckte zusammen, als er Geräusche am Türschloss hörte. Ein Gefühl der Panik erfasste ihn, er hielt den Atem an und lauschte. Dann klingelte es und gleichzeitig hämmerte jemand gegen die Tür. Aber darauf war er vorbereitet. Die Gruppe war unberechenbar geworden seit dem Attentat und nach ihm wurde gefahndet. Er war nervös. Und nun Fußtritte gegen diese Tür, immer wilder, oder Fäuste. Cookie sprang von seinem Stuhl auf, zog die Jacke an, nahm den gepackten Trolley, griff zum Portemonnaie, Innentasche, der Pass war da. Aber dann, als er durch den Flur zum zweiten versteckten Wohnungseingang hetzte, stieß er barfuß gegen den scharfrandigen Eckpfosten in seinem Dachgeschoss. Er hatte die Schuhe vergessen. Der Stoß war nicht heftig, aber der Schmerz in der kleinen Zeh so giftig und laut, dass Cookie sich schreien hörte. In diesem Moment hörte das Gepolter auf und Cookie humpelte, so lautlos es ging, durch den Wohnungsflur zur Tür und schaute durch die Luke. Es war Jenny. Ihre Aufgabe beim Anschlag war es gewesen, einen Sexmaniak im Bundespresseamt erpressbar zu machen, was ihr zuerst viel Vergnügen machte, dann wurde sie melancholisch. Jenny hatte Mitleid mit allen Menschentieren. Das aber änderte nichts an ihrer Wut, die in ihr loderte, so wie jetzt. Entweder hatte sie traurige oder böse Augen, jetzt hatte sie böse. Cookie öffnete ihr die Tür. Sie schaute ihn kurz an, seufzte, knallte ihre roten hohen Absätze auf den Parkettboden und verschwand im Badezimmer. Der Geruch ihres Parfüms war in seiner Nase und minutenlang starrte er auf die angelehnte Tür, bis sie sich endlich zeigte, ihren Kopf nach hinten drückte und fragte, «Bist du ärgerlich?» »Ich bin froh, dass du wieder da bist«, sagte Cookie, und Jenny lächelte stolz. Später hörte er, wie sie Badewasser einließ. Sie füllte jeden Raum, und das war das Schlimmste, wenn sie nicht da war, die Leere, die hallenden Räume, nichts, was seine schreiende Einsamkeit dämpfte. So lebte er meistens, ohne Widerhall. Denn meistens war sie weg, und wenn sie einmal da war, dann musste er ihren schönen Körper huldigen, ihren Geist, ihre einzigartige Weiblichkeit, und das wollte er auch, weil er erfüllt war von einem Begehren, das ihn aufzehrte. Aber das durfte Cookie nur unauffällig zeigen, denn sobald sie das Gefühl hatte, er könnte sie in ihrem Ablauf hindern, sie halten oder gar aufhalten, stürmte sie davon, schlug sie Türen krachend ins Schloss, und dann wartete er wieder, überzeugt, sie endgültig in die Flucht geschlagen zu haben. Diese wunderbare, flüchtige Erscheinung, diese einmalige Frau, die so viele Männer schon erfreut hatte. Bei ihm aber ruhte sie sich aus, und am besten ging das, wenn er sie anschaute wie ein Mann, der eine Frau wie ein Mann anschauen kann, der warten kann auf das Ereignis, also auf sie. Er hatte 6 Wochen auf sie gewartet, bis sie ihn anrief und sagte, «Bin am Ostbahnhof, hol mich ab.» Cookie ging auf die Dachterrasse, das war sein Auslauf. Dort war das Warten erträglicher, dort sah er die Verfärbungen des Berliner Himmels, die grandiosen Wolkenbauten, den gnadenlosen Horizont. Der Himmel über Berlin funktioniert genauso wie diese rührend autoritäre Stadt, entweder oder. Es gibt kein leicht bewölkt oder bedeckt mit Aufhellungen, sondern nur pechschwarz oder eisig blau. Manchmal eroberten sogar poetische Wolken den Himmel, aber das klärte sich immer schnell und rabiat. Regentropfen prasselten dann auf die Terrasse dick wie Tomaten. Der Himmel über Berlin reagiert sich rasch ab, dann ist wieder Ordnung. So wie sich total verstopfte Straßen oft in wenigen Minuten vom Verkehrsballast befreien. In Berlin ist es oft totenstill, ohne dass es dafür eine Erklärung gibt. Vor 2 Wochen hatte Cookie fröhliche Feldblumen für Jenny gekauft, berauscht von ihrer Schönheit, dem Hauch von Frühling, den er einatmete mit Blumen, deren hunderte von Namen man in biblischen Zeiten alle kannte. Aber heute sagt man einfach Feldblumen, den Anemonen, den Mohn, den Margeriten, diesen kurzlebigen Lebewesen, die Salomo in seinem Hohelied besungen hatte für die 2 Liebenden. Die Blumen erscheinen im Lande, die Zeit des Singens ist da und das Gurren der Turteltaube hebt an. Aber dann kam sie nicht und die Blumen hingen wie erschlagen in der Vase, als sie endlich anrief und sagte, hol mich ab. Wie müde sie aussah. Du bist schön, sagte Cookie, und Jenny lächelte und fragte, wie geht es dir? Gut, sagte Cookie und merkte, dass seine Hand die brennende Zehe streichelte. Hast du dich verletzt? Ja, sagte er, sah ihren Blick und sagte, nein, alles okay. Und bei dir? Jenny strich ihre langen Haare zur Seite, aber als er sie umarmen wollte, streifte sie seine Hände ab und setzte sich auf das Sofa. »Ich will Nero sehen«, sagte sie mit warmen, traurigen Augen. Peter Ustinov als Nero, das war ihr Film, und wenn sie da war, schauten sie sich diesen Film an. Nero, misstrauisch und dumm, arglistig und böse und feige, ein Massenmörder, der Jennys Laune immer schlagartig verbesserte. 3 Stunden lang würde es sie wieder schütteln vor Lachen, sie beide, und Jenny war Nero und er sein treuster, bester Freund. Aber dann, gegen Ende des Films, würde ihn Jenny wieder mit diesen flackernden Augen ansehen, ihren Freund, der sie verraten hatte wie alle und also getötet werden musste wie alle. »Nein«, sagte Jenny plötzlich, »jetzt nicht. Erzähl du mir etwas Lustiges.« Aber jetzt schmerzte sein Fuß höllisch, und für einen Augenblick hoffte Cookie, dass sie ihn vielleicht küssen würde, fast so lang wie 6 Wochen lang sind. Doch sie fragte, gibst du mir 1 Million? Er schwieg. Wenn du mir 1 Million gibst, dann verreise ich nicht mehr. Das wünsche ich mir von Herzen. 1 Million, sagte sie jetzt sehr bestimmt. Ich will nicht mehr verreisen, und du willst es nicht, also bitte. Dann, sagte er betont ruhig, dann kapituliere ich jetzt, und zwar definitiv. Ach was, sagte sie fröhlich, zog ihre Schuhe aus, die er ihr, rot vor Erregung, einmal gekauft hatte, und legte die Beine über den Sofarand. 100.000 würden mir schon genügen, als Anfang, sagte sie, und jetzt waren ihre Augen so tief nach innen gerichtet, dass sie abwesend war, als er antwortete, vielleicht. Aber sie hatte ihn gehört. Vielleicht gibt es nicht, sagte sie mit gefährlichem Unterton. Und Cookie stand jetzt da, als ob er Jenny beweisen wollte, dass er vor Nero keine Angst hatte. Wie ein Mann stand er da, der ganz sicher war, dass ihn diese Frau brauchte. Und er brauchte sie, diese Frau. »Ich will dich, Jenny«, sagte er, vielleicht etwas zu früh, denn jetzt schloss sie wütend die halb geöffneten Schenkel, nahm eine Zeitschrift und blätterte. »Vielleicht«, sagte er, »1 Million?« Jetzt schwiegen sie beide und Jenny war auf der Lauer. »Was ist passiert?«, fragte er. »Männer sind passiert«, sagte sie. »Viele?« Jenny atmete tief und hatte nun wässrige Augen, aber weinen konnte sie nicht. »Ich will nicht mehr verreisen, Cookie, bitte.« Er schaute sie an, voller Liebe, und das war zu viel. 1 Million, sofort, ich will das Geld, jetzt«, schrie sie und sprang auf, und er legte wortlos sein Portemonnaie auf den Tisch. Jenny öffnete es, blätterte die 50 Euro auf den Tisch, schüttete das Kleingeld aus, nahm eine Münze, zielte und 1 Euro klatschte auf sein Gesicht. Plötzlich war sie ganz ruhig. »Cookie, ich verbringe zu viel Zeit mit dir, weil ich dich liebe, aber davon kann ich nicht leben.« Er sah in ihre leeren Augen. Jenny war trostlos nüchtern, als sie ihn fragte, »Siehst du es?« »Was?«, fragte er. »Dass ich mache, was ich mache.« Einmal hatte er ihr gesagt, »Jenny, du bist die einzige Hure, die ich kenne, die keine toten Augen hat.« Ganz zart hatte sie ihn berührt damals und über seine vulgäre Ausdrucksweise geschimpft. »Die Gruppe plant einen größeren Coup«, sagte Cookie. »Wann?« »Bald«, sagte er. »Ach«, sagte sie, aber jetzt ließ sie sich umarmen und er drückte ihre kleinen, immer etwas feuchten Hände. Er wollte sie aufs Sofa ziehen. »Jetzt nicht«, sagte sie und schaute auf die Uhr. Er kochte vor Wut, vor Enttäuschung, und die Trauer in ihm bohrte ein Loch in den Magen. »Du bist ganz weiß im Gesicht«, sagte sie und brachte ihm ein Glas Wasser. »Bringst du mich zum Bahnhof?« Er raste mit ihr durch diese verdammte Stadt, die Straßen waren wie leergefegt. Er legte eine Hand auf ihr Knie. »Hast du mich auch vermisst, Jenny?« »Ja«, sagte sie, und dann schwiegen sie. »Lass mich nicht gehen«, sagte sie, als sie beim Gleis 7 standen. »Rostock?«, fragte er. »Lass mich nicht gehen«, sagte sie, und jetzt sah er ihre bittenden Augen. »Was soll ich tun?« »Gib mir 1 Million, Cookie, dann bleibe ich bei dir für immer.« Er weinte jetzt hemmungslos und sie wandte sich ab. Seine Zehen brannten, seine Haut, seine Seele. Die Luft war giftig. Ihr Parfüm verätzte seine Lungen und Cookie atmete immer schneller und dünner. Bitte, sagte er. Bitte, sagte sie. Achtung, Reisende auf Gleise 7. Jetzt packte er Jenny und drückte sie an sich. Sie küsste ihn und fragte, Kopf oder Zahl? Kopf, sagte er und sah, wie sie eine Hand öffnete und eine Münze auf den Boden fiel. Zahl, sagte sie. Ich kann nicht, sagte er. Du hast mich verstanden, sagte Jenny und umarmte ihn, bis der Zug einfuhr und sie sich von ihm löste und vom Triebwagen erfasst wurde. Er hatte sie nicht gehalten, er hatte sie nicht gestoßen, er hatte sie nicht gehen lassen. Das hatte Cookie im Kopf, als er am anderen Tag einen neuen, fröhlichen Strauß mit Feldblumen kaufte.
Kopf oder Zahl? Fritz Dinkelmanns Kriminalgeschichte im Rahmen der DRS-Sommerserie von Rendezvous und Echo der Zeit. Dinkelmanns Politkrimi Die Kanzlerin ist im Lenus Verlag erschienen. Soviel vom Echo der Zeit für heute. Die Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikquelle. Das Echo der Zeit online gibt es ab 20 Uhr unter drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.